Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS heisst jetzt mit der Sendung Buchzeichen. Ich bin der Reto Scherer und er ist ein Held. Er hat ein volles Passagierflugzeug zu New York im Hudson River notgelandet. Und im Funkverkehr zwischen dem Cockpit und dem Fluglotsen hört man, wie der Kapitän Sullenberger sagt, er schaffe es nicht mehr bis zum nächsten Flughafen. Er lande jetzt im Fluss.
Guide 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
Er, der Flugkapitän Sullenberger, ist also mit Sicherheit ein Held, weil er im Januar 2009 das Leben von 155 Menschen gerettet hat. Und in unserer Sendung Buchzeichen von heute geht es jetzt um ihn, aber auch um andere Helden. Und vor allem um Bücher über Helden. Was das für Bücher sind, sagen uns jetzt Susanne Sturzenegger, Britta Spichiger und der Stefan Brandt.
Ich habe gerade das Buch vom Captain Chesley B. Sullenberger gelesen, und er mit Unterstützung vom Journalist Jeffrey Sasloff geschrieben hat. Er beschreibt da drin unter anderem seine heldenhafte Notlandung. Es hat auch Fotos drin und am Schluss kann man noch lesen, was der Sullenberger mit dem Fluglotsen über den Funk geredet hat.
Der Held in diesem Buch, den ich vorstelle, hat ganz eine andere Geschichte als der Chesley Sullenberger. Er heisst Royston Maldoom und er ist Choreograf. Durch Tanzen gibt er Jugendlichen, die unter schwierigsten Umständen leben, Selbstvertrauen und eine neue Perspektive. Seine Leistung ist also nicht, dass er in einem brenzligen Moment richtig reagiert hat wie der Sullenberger, sondern dass er sich mit viel Herzblut für andere engagiert.
Und jetzt haben wir schon zwei Beispiele für ganz verschiedene Helden gehört. Der Sullenberger, der innerhalb von wenigen Minuten zu einem Held geworden ist, und der Maldoom, der durch sein Lebenswerk zu einem Held wird. Mein Buch hat genau diese Frage als Titel. Es heisst «Wann ist ein Held ein Held?». Geschrieben hat es der deutsche Autor, der Rolf Bernhard Essig. Es ist im Unterschied zu den anderen zwei Büchern ein Sachbuch. Der Autor geht der Frage nach, was denn eigentlich ein Held ausmacht.
Also, beim ersten Buch jetzt unter dem Titel «Man muss kein Held sein» vom Chesley B. Sullenberger ist es eigentlich klar. Er ist ein Held, wir haben es gesagt, weil er das Leben von 155 Menschen gerettet hat. Susanne Sturzenegger hat seine Memoiren gelesen.
Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mag mich noch sehr gut an die Nachricht erinnern, wo ich gehört habe, dass ein Flugzeug im Hudson River in New York gelandet ist und dass alle überlebt haben. Das hat mich total beeindruckt und darum hat es mich auch sehr Wunder genommen, was der Sullenberger in seinem Buch schreibt über die drei entscheidenden Minuten. Es sind nämlich tatsächlich nur knappe 3 Minuten gewesen, von dem Moment an, wo sein Flugzeug in einen Gänseschwarm geflogen ist und beide Triebwerke ausgefallen sind, bis zu dem Moment, wo der Airbus im Wasser notgelandet ist. Der Sullenberger hat also blitzschnell müssen entscheiden, ob es noch bis zum nächsten Flughafen langt oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt.
Wir hatten keine Zeit für Rechenspielchen, also habe ich gar nicht erst angefangen, im Kopf Berechnungen mit Höhe und Sinkgeschwindigkeit anzustellen. Aber ich beurteilte das, was ich durch das Fenster sah, und schuf mir im Geist in rasender Geschwindigkeit ein dreidimensionales Modell von dem Umfeld, in dem wir uns befanden. Und währenddessen lenkte ich das Flugzeug und gab Jeff und dem Fluglotsen Antworten auf ihre Fragen. Ich dachte auch an die Hindernisse zwischen uns und dem Flughafen LaGuardia, die Gebäude, die Wohnviertel, Hunderttausende von Menschen. Ich will nicht behaupten, dass ich das alles bis ins Kleinste durchdacht hätte. Ich ging rasch eine Fülle von Fakten und Beobachtungen durch, die ich in all den Jahren abgespeichert hatte und die mir eine grobe Vorstellung davon vermittelten, nach welchen Kriterien ich diese Entscheidung treffen musste. Die wichtigste meines Lebens.
Das klingt ja auch sehr bewundernswert, sehr cool und sehr überlegt. Aber hat er denn überhaupt keine Panikattacke gehabt oder ist vielleicht unsicher oder verzweifelt gewesen?
Also im Buch schreibt er, dass sein erster Gedanke war, sei, das kann doch nicht sein, das kann doch mir nicht passieren. Und er hat dann für einen ganz kurzen Moment das Gefühl gehabt, er verliere den Boden unter den Füßen. Aber dann hat sein Körper Adrenalin produziert und er hat sich dann ganz auf seine Aufgabe konzentriert. Es sei rasant abwärts gegangen und er hat dann schnell realisiert, dass er nur noch im Fluss landen kann.
Seit dem Vogelschlag waren nur knapp 3 Minuten vergangen und die Erde und der Fluss sausten auf uns zu. Ich schätze die Sinkgeschwindigkeit und unsere Höhe nach der eigenen Sicht. Schließlich hielt ich den richtigen Zeitpunkt für gekommen. Ich leitete die Landung ein. Ich zog den Steuerknüppel zurück, immer weiter zurück, bis ganz nach hinten und hielt ihn dort fest, als wir das Wasser berührten. Wir setzten auf dem Fluss in einer leicht mit der Nase hochgezogenen Stellung auf und glitten über die Wasseroberfläche. Das Heck der Maschine setzte viel härter auf als der Bug. Die Passagiere im Heck spürten einen heftigen Aufschlag. Den vorderen kam es wie eine etwas härtere Landung als üblich vor. Wir wurden langsamer, die Maschine richtete sich aus und kam schließlich zum Stehen, als das Flusswasser über die Scheiben des Cockpits spritzte. Die Skyline von New York präsentierte sich uns von der Höhe der Wasseroberfläche aus. Jeff und ich sahen uns an und sagten beinahe gleichzeitig das Gleiche. Das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Nichtsdestotrotz wussten wir, dass uns der schwerste Teil dieses Notfalls womöglich noch bevorstand. Es befanden sich 155 Passagiere und Besatzungsmitglieder in einem Flugzeug, das jeden Moment sinken konnte.
Ja, und wie wir wissen, ist die Evakuierung vom Flugzeug gut gegangen und kein einziger von den 155 Menschen hat das Leben verloren. Der Chesley bei Sullenberger hat sich als Letzter retten lassen, erst wo alle anderen in Sicherheit gewesen sind. Flutschnass vom eisigen Wasser hat er dann noch seinen Mantel einem Passagier gegeben, der gefroren hat.
Ja, und für mich ist der Sullenberger gerade damit ein richtiger Held. Nicht nur wegen dieser heldenhaften Landung im Hudson River, es ist auch das selbstlose Verhalten nach der Landung, das ihn zu einem Held macht. Wie sieht er sich denn selber? Schreibt er etwas darüber?
Ja, er schreibt darüber und er will partout kein Held sein. Darum auch der Titel von seinem Buch «Man muss kein Held sein». Er findet einfach, dass er seinen Job gemacht hat und den hat er in dieser Extremsituation gut gemacht. Mehr nicht. Aber natürlich ist er nachher als Held gefeiert worden. Man hat ihn in Talkshows eingeladen und sogar bei der Amtseinführung vom amerikanischen Präsident Obama ist er Gast gewesen. Und von dort gibt's noch wirklich eine gute Geschichte. Der Obama nimmt seine Frau, die Lori Sullenberger, ein bisschen auf die Seite und sagt, gellet sie. Sie schauen schon, dass das ihrem Mann nicht zu fest in den Kopf steigt. Und sie gibt ihm dann eine ganz trockene Antwort. Die Leute meinen zwar, er sei ein Held, aber die Hei schnarchen immer noch.
Ja, also eine ganz pragmatische Sicht von einem Held. Erfahrt man denn im Buch von Chesley Sullenberger auch eben sonst noch etwas über sein Privatleben? Wir haben jetzt seine Frau, die Lori, erwähnt. Mhm. Oder geht es denn tatsächlich nur gerade ums Fliegen und um einen Pilotenberuf?
Nein, er schreibt auch über Privates, darüber, wie er zum Beispiel aufgewachsen ist, über die Familie, seine Frau, die eine ganz starke Frau ist und den Karren zieht, weil der Sullenberger als Pilot ja ganz viel weg ist. Er schreibt auch über seine beiden Adoptivtöchter und er bedauert, dass er viel in ihrem Leben nicht mitbekommt. Dann aber geht es natürlich schon viel ums Fliegen. Für meinen Geschmack ist das fast ein bisschen zu ausführlich gewesen. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, wie das Fliegen seine grosse Leidenschaft ist.
Wie viel Platz nimmt denn jetzt die Heldentat, eben die berühmte Notlandung in diesem Buch? Wie ist es aufgebaut?
Also es ist schon sehr wichtig, die Notlandung im Hudson River, das ist der rote Faden. Aber dann gibt es auch immer wieder Rückblenden ins Leben von früher und es geht auch noch ein bisschen weiter und man erfährt dann auch noch, wie es nachher weitergegangen ist.
Das nimmt mich jetzt gerade noch Wunder, wie es nachher für den Sullenberger weitergegangen ist. Ist er denn schon bald nach seiner Heldentat wieder in ein Flugzeug hineingesessen?
Gut, das steht jetzt zwar gerade nicht im Buch, aber ich weiss, dass der 58-jährige Kapitän Sullenberger eine Weile gebraucht hat, bis er wieder hat können fliegen. Er hat auch psychologische Unterstützung gebraucht und bekommen. Dann aber ein halbes Jahr später hat er wieder mit dem gleichen Co-Pilot den gleichen Flug nochmal gemacht und das mal zum Glück ohne Notlandung.
schreibt Sullenberger dann auch, wie er damit umgeht, dass man ihn jetzt plötzlich überall kennt. Gibt es da vielleicht auch Schattenseiten an dem ganzen Heldentum?
Er schreibt, dass er trotz allem lieber hat, das Ganze wäre nie passiert. Er wäre lieber ein unbekannter Pilot, Ehemann und Vater geblieben. Und er ist einer, der lieber ein bisschen im Hintergrund steht. Er ist eher zurückhaltend und scheu. Und typisch für ihn, finde ich, ist auch, seine Bescheidenheit zeigt sich auch, dass er seine Geschichte nicht etwa an eine grosse amerikanische Zeitung verkauft hat. Sein erstes Interview hat er einer Schülerzeitung gegeben.
Und das Ganze ist natürlich auch eine Geschichte, die die Amerikaner sehr gerne haben. Es gibt ja jetzt auch das Buch über seine heldenhafte Notlandung. Wie ist jetzt das für Leute mit Flugangst? Sollen die das Buch entweder nicht lesen oder vielleicht gerade erst recht?
Gut, das ist noch schwierig zu beurteilen. Ich kann jetzt nur von mir reden. Kurz darauf aber bin ich wieder mal im Flugzeug gewesen, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und ich hatte nicht mehr Angst gehabt, aber ich habe mich beobachtet, dass ich die sogenannte Safety Card in der Rücksitztasche einmal richtig gut durchgelesen habe, damit ich weiss, was machen bei einer Notlandung. Und das ist ja eigentlich nichts Schlechtes.
Man muss kein Held sein. So heisst Chesley B. Sullenberger sein Buch. Sie hören die Sendung Buchzeichen hier bei uns bei dieser Seite. Und es geht um Bücher von und über Helden. Und das zweite Buch heute Nachmittag über Helden, das ist ein Sachbuch. Es erzählt nicht eine Geschichte von einem bestimmten Held, sondern es geht ein Phänomen Heldentum als Ganzes auf die Spur. Der Stefan Brand hat das Buch gelesen und erklärt gerade, was das Buch den Leserinnen und Leser bieten kann.
Ja, das Buch «Wann ist ein Held?» von Rolf Bernhard Essig gibt einen Überblick über verschiedene Arten von Helden und es sagt auch, was ein Mensch zu einem Held macht. Anfangen tut das Buch aber mit der Geschichte vom Heldentum. Helden sind im Laufe der Zeit nicht immer gleich gewesen.
Eben, es hat zu verschiedenen Zeiten verschiedene Helden gegeben. Wird im Buch auch beschrieben, was das für Unterschiede sind zwischen früher und heute?
Ja, die Unterschiede von Helden, die werden beschrieben. In der antiken Zeit zum Beispiel hat man Helden vor allem über ihr Schwert definiert. Helden, das sind grosse, starke und gescheite Krieger gewesen, wie eben der Herkules, der griechische Halbgott. Ein bisschen später im Mittelalter hat ein Held dann neben einem guten Kämpfer und Krieger auch noch müssen tugendhaft sein, ein moralisches Vorbild. Das war die Zeit der ehrenhaften Ritter gewesen, zum Beispiel vom Richard Löwenherz, am Kreuzritter, wo später auch König von England geworden ist. Und heute ist man dann ein Held, wenn man auf Gewalt verzichtet und selbstlos ist. Ein wahrer Held, der kämpft heute nicht mehr für sich selber, sondern fürs Wohl der anderen, der Schwächeren. Ein Name, wo man da dran denken werden, Henri Dunant, der Schweizer, der das Rote Kreuz gegründet hat.
Mhm. Herkules, Löwenherz, Dunant haben wir gehört. Das sind schon mal ein paar Namen von Helden. Erfahrt man jetzt denn in diesem Buch auch noch Näheres über diese Menschen?
Nicht ganz zu allen. Man erfahrt mehr zu diesen Helden aus den moderneren Zeiten. Im Hauptteil vom Buch «Wann ist ein Held?» beschreibt der Autor etwa ein Dutzend Lebensläufe von Helden aus dem 20. und aus dem 21. Jahrhundert und dort geht er auf Details und Hintergründe zu ihrem Leben ein. Die meisten von diesen Helden, die kennt man mindestens vom Namen her, man weiss aber vielleicht nicht so genau, was die überhaupt heldenhaft geleistet haben. Da wäre zum Beispiel der Georg Elser, der versucht hat, kurz vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg den Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Oder dann gibt es auch den Terry Fox, den Kanadier, der mit einer Beinprothese quer durch Kanada gerannt ist, um Geld für Krebsforschung zu sammeln. Es ist eine subjektive Auswahl, die der Autor getroffen hat. Der Rolf Bernhard Essig hat sich die Helden ausgesucht, die ihn persönlich besonders beeindruckt haben und die auch einen guten Überblick über die verschiedenen Sorten von Helden geben. Im Anhang vom Buch hat es dann auch noch eine Liste mit rund 200 Heldinnen und Helden aus allen Zeitepochen und über die aufgezählten Helden kann man dann auch sehr gut diskutieren.
Sind denn in dieser Liste auch fragwürdige Helden oder wieso sollen wir jetzt über die Liste diskutieren?
Ja, diskutieren kann man über die Liste, weil die Meinungen darüber, was oder wer ein Held ist, die gehen auch mal auseinander. Und genau das ist eigentlich eine grosse Absicht von diesem Buch. Es will für die Leserinnen und Leser ein Anstoss sein, zum Nachdenken. Der Autor setzt hinter die Helden auch mal ein Fragezeichen, ob ihre Taten im Vergleich zu anderen denn schon lange zum ein Held zu sein, oder ob es auch nicht Helden gibt, die nur wegen der Medien als Helden bezeichnet werden. Überhaupt kann man sagen, er stellt in diesem Buch viele Fragen und zwingt damit die Leserinnen und Leser, sich auch selber Antworten zu suchen.
Ja, auch schon der Titel vom Buch ist eine Frage, wann ist ein Held ein Held? Gibt er jetzt das Buch Antwort drauf?
Ja, eben nicht so direkt, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Manchmal habe ich jetzt beim Lesen fast das Gefühl gehabt, der Rolf Bernhard Essig dürfte ruhig ein bisschen mehr Antworten geben und auch mal seine eigene Meinung sagen. Er stellt am Schluss von jedem Kapitel fast ein bisschen viele Fragen, die die Leser dann selber beantworten müssen. Aber das ist eben auch die Idee von diesem Buch. Der Autor gibt natürlich dann auch eine Hilfe. Er teilt Helden in verschiedene Kategorien und Gruppen ein.
Was sind denn das für Heldenkategorien und wie muss ich mir das vorstellen?
Zum Beispiel unterscheidet der Autor zwischen einzelnen Menschen, die Helden sind, und ganzen Organisationen oder Gruppen. An das habe ich jetzt vor dem Lesen von diesem Buch noch gar nie gedacht, dass auch eine Gruppe kann als Held bezeichnet werden. Aber zum Beispiel die Mütter und Grossmütter aus Argentinien, die während der Militärdiktatur jahrelang demonstriert haben für ihre verschwundenen Männer, Söhne und Enkel, die Gruppe Madres de la Plaza de Mayo, die kann man sicher als Heldinnen bezeichnen. Und dann zeigt der Autor auch ganz unterschiedliche Themenfelder, wo Helden aktiv sind. Er redet von Naturhelden wie Diane Fossey, die ihr Leben den Berggorillas gewidmet hat. Dann gibt es Gesellschaftshelden wie die schwarze Rosa Parks, die in den USA unermüdlich gegen den Rassismus gekämpft hat. Er zeigt aber auch Sporthelden wie die deutschen Fußballer, die 1954 im Wunder von Bern gegen die überlegenen Ungarn den Weltmeistertitel geholt haben. Und dann gibt es auch noch Abenteurerhelden, wie die ganze Familie Picard, wo die einen entweder hoch durch die Luft fliegen und die anderen tief unter das Meer tauchen.
Aber man hört, es sind ganz verschiedene Lebensläufe. Was ist denn jetzt das Fazit vom Autor aus all dem? Wenn ist ein Held ein Held?
Ja, der Rolf Bernhard Essig macht sicher klar, dass Helden, zumindest im Normalfall, erst im Lauf der Zeit zu Helden werden. Mhm. Es gibt da natürlich Ausnahmen. Wir haben gerade vom Kapitän Sullenberger gehört, der im Lauf von wenigen Minuten zu einem Held wird. Aber normalerweise braucht das eher länger, damit die Leute anfangen, von einem Helden zu reden. Es muss sich zuerst so eine Art Mythos bilden und der braucht immer ein bisschen Zeit. Häufig passiert das auch erst, weil die Leute sich die Heldengeschichte immer und immer wieder über mehrere Generationen erzählen und dabei auch immer ein bisschen kreativer werden. Und so entsteht dann eben so ein Heldenmythos. Er beschreibt das ganz schön am Anfang von seinem Buch mit einem Rückblick in die Steinzeit.
Vielleicht kann man sich die Geburt eines Helden vor 30.000 Jahren etwa so vorstellen. Eine Horde Steinzeitmenschen wird von einer Höhlenbärin angegriffen, die ihr die Höhle streitig macht. Da entwickelt der kräftige und kluge Gabgab rasch einen Plan. Die anderen sollen das Tier mit Steinwürfen ablenken, sodass er unbemerkt auf einen Felsvorsprung klettern kann. So geschieht es. Gabgab ist nun auf Augenhöhe mit der Bärin und schlägt ihr mit seiner Keule so kraftvoll auf die Nase, dass sie in Ohnmacht fällt und gemeinsam getötet werden kann. Beim anschließenden Festmahl hält sich Gabgab die Ohren der Bärin an den Kopf und tanzt mit Triumphgeheul ums Feuer herum, während die Horde jubelt. Noch Generationen später erzählt man sich, wie Gabgab die Horde vor dem Tod unter Bärentatzen oder in der eisig kalten Höhlenlosigkeit bewahrt habe. Natürlich geht es dabei, wie beim Spiel, stille Post zu. Was der Vater dem Sohn erzählt, erzählt der seiner Tochter nicht wortgetreu, sondern etwas verändert weiter und die wiederum ihrem Neffen. Weil es spannender klingt, vermehren sich die Gefahren und rettenden Taten im Laufe der Zeit. In späteren Erzählungen ist es dann eine Höhlenbärin mit ihren zwei fast erwachsenen Jungen und Gabgab schreitet ihnen mutig ganz alleine entgegen. Dann verzaubert er sie mit magischen Worten, um sie darauf mit bloßen Händen zu erwürgen. Was für ein Gefühl, wenn eine Horde von so einem heldenhaften Vorfahren erzählen kann. Jedes Mal, wenn jemand die Gab-Gab-Geschichte erzählt, fühlen sich alle viel stärker und mutiger, denn sie gehören zu seiner Sippe.
Zu einem Held gehört also meistens eine Legende, die sich die Leute auch noch lange nach der Heldentat erzählen können. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, der Autor schreibt, dass es keine geborenen Helden gibt. Ein Held wird man durch die Erziehung der Eltern, durch das Umfeld, wo man drin lebt, oder durch ganz persönliche Erfahrungen, die einen geprägt haben.
Helden und Bücher über Helden oder eben einfach Sachbücher, die Helden beschreiben, unser Thema in der heutigen Sendung Buchzeichen. Im dritten Buch, wo jetzt dann gerade Britta Spichiger vorstellt, geht es nochmal um einen einzelnen Held. Es ist der Royston Meldoom und sein Buch heisst «Tanz um dein Leben». Persönliche Erfahrungen, das ist auch bei seiner Lebensgeschichte das wichtigste Stichwort.
Ja, die Erfahrungen in seinem eigenen Leben haben Royston Meldoom dazu inspiriert, das zu machen, was ihm heute eben so am Herz liegt. Er war selber lange auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und hilft jetzt anderen Menschen, die traumatisiert oder unsicher sind oder noch nicht zu sich gefunden haben. Und das macht er mit Tanzen. Der Royston Meldoom ist 67 und unter anderem ist er Mitbegründer und ehemaliger Direktor für Tanzprojekte in Kriegs- und in Krisengebiet. Und er hat für sein Engagement schon sehr viele Preise bekommen.
Ich habe ihn jetzt nicht gekannt, den Royston Meldoom. Gibt es da ein besonders bekanntes Projekt von ihm? Eins, wo viele Hörerinnen und Hörer kennen?
Ich weiss nicht, ob es viele Leute gibt, die ihn tatsächlich kennen, aber unter den bekannteren Beispielen ist sicher die Aufführung «Sacre du Printemps», die er mit den Berliner Philharmonikern vor 7 Jahren aufgeführt hat. Dort haben 200 Jugendliche aus 25 Nationen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen mitgemacht. Sie haben die Musik von Igor Stravinsky tänzerisch umgesetzt. Und es hat auch darüber einen Dokumentarfilm gegeben, «Rhythm is it» heisst er. Und da hören wir einen kurzen Ausschnitt daraus, wo der Royston Meldoom selber sagt, was er mit seiner Arbeit erreichen will.
I want to expose young people to the idea of life as an ongoing constant challenge. Don't sit still, don't accept, move on, look for the next thing, look for the next moment. Don't necessarily plan it, but be ready for it, be open for it.
Er will jungen Leuten zeigen, dass man im Leben immer so offen und flexibel sein und nicht einfach resignieren, sondern gewundrig bleiben. Das ist das, was er etwa so sagt.
Es ist also eine Lebensphilosophie, die er beim Tanzen vermittelt. Wie macht er das konkret?
Ja, er sagt, dass der Körper ausdrückt, wie sie der Seele aussieht. Und wir alle haben uns jetzt hier gerade ein bisschen aufgerichtet. Selbstbewusstsein zum Beispiel, das fange eben mit einer bestimmten Körperhaltung an. Und damit können wir sein Leben ändern. Am Royston Meldoom seine Erfolge scheinen tatsächlich zu beweisen, dass er recht hat. Er sagt, in jedem stecke etwas Außergewöhnliches. Jeder und jede können etwas zu einer Aufführung beitragen, ganz egal, was für ein Alter, aus was für einer Kultur, mit was für einem Glauben. Und es sei seine Aufgabe als Lehrer und Choreograf, das Außergewöhnliche zum Vorschein zu bringen. Und in seinem Buch «Tanz um dein Leben» beschreibt er das sehr schön.
Ich habe mein Bestes getan, um das Selbstbewusstsein ausgegrenzter Kinder zu erhöhen, ihnen ihre Rolle als Weltbürger deutlich zu machen und ein Vorbild zu sein, Toleranz und Integration zu fördern und ihnen die Angst vor Unterschieden zu nehmen. Ich habe versucht, jungen Menschen Liebe und Wertschätzung für Kunst und Kultur, ob einheimische oder internationale, einzuträufeln und sie dabei zu unterstützen, sich soziale Fertigkeiten anzueignen, die hilfreich für ihr Leben sind.
Ja, man hört, der Royston Meldoom ist jemand mit viel Idealismus, mit Engagement, mit Herzblut. Und er hat auch schon auf der ganzen Welt gearbeitet, eben mit Jugendlichen, wie wir vorhin erwähnt haben, aber auch schon in Gefängnis, mit geistig und körperlich behinderten Menschen, mit älteren Leuten, mit Waisen und auch mit Strassenkindern.
Was ist denn am Royston Meldoom seine eigene Lebensgeschichte? Wie ist er überhaupt zum Tanzen gekommen?
Ja, eigentlich durch Zufall. Er hat mit 22 einen Film mit dem russischen Balletttänzer Rudolf Nureyev gesehen. Und das war dann quasi die Initialzündung. Von dem an hat er gewusst, er will auch sein Leben am Tanzen widmen. Mit 22 war Royston Meldoom allerdings schon zu alt, um selber Tänzer zu werden. Er hat es zwar probiert, aber gleich auf Choreografie umgeschwenkt. Er selber hat keine einfache Kindheit und Jugend gehabt. Und vielleicht auch wegen dem hat er jetzt so viel Verständnis für Menschen, die sich selber noch nicht gefunden haben. Royston Muldoon, seine Mutter stirbt, als er 4 ist. Daraufhin beginnt der Vater ins Waisenhaus, bis er zum 2. Mal heiratet. Und von dieser Zeit im Waisenhaus kommt er aber traumatisiert zurück. Er lebte zwar gerne auf dem Land, im Süden von England, von hier mit 17 auf einer Farm arbeiten, aber das, was ihn wirklich glücklich macht, das hat er auch dann noch nicht gefunden. Er schloss sich dann mit Teilzeitjobs durch, lebt unter anderem sogar eine Zeit lang bei Obdachlosen zu London und eben mit 22 kommt die grosse Wende, wo er das Tanzen für sich entdeckt.
Das alles erzählt der Royston Muldoon in diesem Buch. Nimm mir jetzt mal an, «Tanz um dein Leben» heisst. Wie liest sich denn das Buch?
Es ist interessant zu lesen. Also der Royston Muldoon hat ja wirklich eben eine interessante Lebensgeschichte. Er stellt in diesem Buch aber auch verschiedene Tanzprojekte vor. Und bei aller Faszination für seine Geschichte und auch für seine Erfolge ist mir als Leserin aber doch manchmal etwas zu ausführlich geworden. Also wenn er einzelne Tänzer und ihre Tanzstile detailliert beschreibt, dann wird das schnell mal technisch, wenn man sich nicht speziell dafür interessiert. Was mir aber hingegen sehr gefallen hat, das ist, dass sich der Royston Muldoon in seinem Buch auch nicht scheucht, von Rückschlägen zu reden oder auch ganz offen sagt, dass es gefährlich ist, wenn er jetzt eben heute von unsicheren oder schutzbedürftigen Leuten, die Hilfe suchen, fast ein bisschen als Guru angeschaut wird.
Ist es vielleicht gerade wegen dem so lesenswert, weil es eben so ein ehrliches Buch ist?
Absolut, ja. Also, wenn man wirklich einen modernen Held als jemand definiert, der sich mit unglaublichem Engagement, mit Leidenschaft und Herzblut für etwas einsetzt, aber auch eben, wenn man einen modernen Held als jemand sieht, der keine Angst vor Rückschlägen hat. Und der Royston Muldoon ist, wie gesagt, kein Held, der aus einem Moment heraus richtig reagiert, sondern jemand, der sich fast ein ganzes Leben lang für das, was er daran glaubt, einsetzt. Also sein Buch, kann man sagen, das wühlt ihm auf und es macht ihm aber auch Mut, den eigenen Weg zu gehen. Und der schöne Spruch steht übrigens gerade ganz am Anfang vom Buch. Da heisst es auf der ersten Seite: Warte nicht, bis der Sturm vorbei ist, sondern lerne, im Regen zu tanzen.
Und damit sagt er ja eigentlich, man soll etwas machen und man soll zum Held in seinem eigenen Leben werden. Das war die Sendung «Buchzeichen» von der Susan Sturzenegger, Stefan Brandt und Britta Spichiger. Und das sind Bücher, wo die drei darüber geredet haben. «Man muss kein Held sein» vom Jesley B. Sullenberger, der Pilot. «Wann ist ein Held» vom Rolf Bernhard Essig. Und jetzt gehört «Tanz um dein Leben» vom Royston Muldoon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.